ARD.
Der FC Bayern und Borussia Dortmund trennen sich am 29. Spieltag 2:2 und die deutsche Meisterschaft, die nimmt für den FC Bayern so langsam Formen an, sagt Thomas Müller.
Wenn wir die Tabellensituation interpretieren, war es okay für uns.
Werder Bremen träumt weiter von Europa dank dieses Last-Minute-Siegtors in Stuttgart.
Mit Bittencourt, zentrale Position, 25 cm. Und das Tor! Berg macht's! Oliver Berg!
Ja, und in Liga 2 geht das Schneckenrennen um den Aufstieg weiter. Für den Hamburger SV beginnt aber nicht schon wieder dieser Zitterfrühling, sagt Davy Selke.
Wir beschäftigen uns mit solchen Aussagen nicht. Wir gehen weiter unseren Weg, der uns auch die letzten Wochen ausgezeichnet hat. Sprechen es klar an morgen, das ist wichtig. Gehen inhaltlich rein und werden dann die Reaktion zeigen, wie wir es auch bei den letzten Rückschlägen gezeigt haben. Bin ich mir sehr sicher.
Ja, das und mehr besprechen wir jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Seid gegrüßt, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei der frischen Folge Bundesliga-Update, die Nachbetrachtung des Bundesliga-Wochenendes in Liga 1 und Liga 2. Wir beginnen aber, an meiner Seite ist übrigens Jens Wahlbrot, habe ich unterschlagen bisher.
Ja, und der Host dieses Podcasts ist übrigens Tobi Schäfer.
Ich hatte es halt furchtbar eilig, weil ich so gerne nochmal über dieses Topspiel von Samstagabend reden möchte.
Okay, so weit willst du zurückgehen, gar nicht über den Sonntagabend, der ja viel näher liegt.
Naja, es liegt ja alles noch relativ nah beieinander, aber das Spiel des Wochenendes war natürlich der deutsche Klassiker, der natürlich nicht mehr die Brisanz hatte, wie er schon mal in der Vergangenheit ihn hatte. Mhm. Die Bayern und Dortmund trennen sich 2:2. Wir schauen jetzt mal schnell auf die Tore und schauen wirklich drauf. Nochmal als kleiner Hinweis für alle, die uns nur hören. Wir sind ja auch ein Videopodcast und da könnt ihr alle wichtigen Szenen, die wir besprechen, dann auch sehen. Zum Beispiel jetzt mal eben schnell die vier Tore. Das 1:0 für Borussia Dortmund am Samstagabend durch Maxi Bayer in der 48. Minute. Mit dem ersten richtigen Angriff im Prinzip der zweiten Hälfte hatte sich nicht so richtig angedeutet. Dann das 1:1, Rafael Guerrero in der 65. Er kam diesmal von der Bank, war also ein Joker-Tor. Die Vorarbeit von einem gewissen Thomas Müller. Dann das 2:1 für die Bayern in der 69. durch Serge Gnabry, also nur 4 Minuten später, ebenfalls ein Joker-Tor. 6. Saisontor für Gnabry. Und dann das Schlusswort, das 2:2, Waldemar Anton in der 75. nach Ecke von Svensson und Artistik von Girassi. Da macht Anton dann den Abpraller rein.
Geiles Tor.
Ja, schönes Tor, hochinteressantes Spiel, also konnte man sich gut angucken. Mhm. Die Bayern nach dem Leverkusener 0:0 vorher ja nicht mehr mit dem ganz großen Druck jetzt tabellarisch gesehen und dafür mit einem Thomas Müller in der Startelf, das hatten wir spekuliert, ob er spielen muss oder nicht. Thomas Müller an den meisten Torschüssen beteiligt, also er hat direkt mal gezeigt, mit ihm ist es einfach gefährlich. Er hat zum 29. Mal den Klassiker gespielt, Bayern gegen Dortmund. So oft hat es nur Mats Hummels bisher gespielt, das sind jetzt die beiden Rekordhalter. Ja, und bei Thomas Müller muss man sagen, das war ja alternativlos, ihn zu bringen. Und deswegen die Frage auch an ihn nach dem Spiel, war jetzt sein Startelf-Einsatz quasi ein Hinweis oder auch eine Generalprobe für das Champions-League-Spiel dann gegen Inter?
Das sind Spekulationen, die können wir jetzt ein paar Tage spinnen, aber der Trainer wird sich wie auch im Hinspiel und wie vor dem heutigen Spiel seine Gedanken machen. Ich denke, man hat gesehen, dass wir in der Offensive schon uns auf sehr viele Spiele auch verlassen können, dass die Energie bringen. Serge kam heute super rein, Kingsley ist wieder da. Ich finde, auch wenn er nur 10 Minuten gespielt hat, man hat gesehen, dass er auch voll da ist. Rafa kam als Linksverteidiger, hat wirklich auch nochmal belebt und nicht wegen dem Tor, sondern einfach die Aktivität, die er dann auch in Sauberkeit, die er am Ball hatte.
Ja, und das fand ich wieder ein typischer Thomas Müller. Er wird nach was gefragt und in der Antwort steckte sehr viel drin. Willst du wissen, was?
Ja.
Er schafft es einfach, die anderen stark zu reden. Also nennt die Namen von den anderen Spielern, die auch eine Rolle gespielt haben. Gnabry, Coman. Das ist gelebter Teamgeist, indem er die jetzt alle auch indirekt nochmal heiß macht für das Rückspiel gegen Inter. Da werden die alle wichtig sein. Und dann haben die eben wieder einen Coman und einen Gnabry als Option bei der ja sonst so verletzungsgeplagten Bayern-Mannschaft.
Ja, aber er hat ja recht, ne? Also gerade die Einwechslung von Gnabry war ja schon auch irgendwie so ein bisschen dosenöffnermäßig, ne? Also das Dribbling vorm 1:1 ist natürlich überragend, auch das zweite Tor, das er macht, da wird es ihm, finde ich, schon ein bisschen einfach gemacht beim 2:1, aber auch das ist natürlich gut gemacht, also der scheint ja dann tatsächlich auch irgendwie gerade in einer ganz okayen Form zu sein, finde ich dann auch vollkommen legitim von Thomas Müller das zu erwähnen. Und man muss natürlich trotzdem sagen, diese Ablage vor dem 1:1, das ist schon auch ein Geistesblitz. Also auf die Idee kommen in der Position jetzt auch nicht so ganz viele Stürmer. Dann direkt diesen, der sieht ja total einfach aus, der Ball. Und er sieht ja Guerrero auch, aber du musst den dann trotzdem spielen in der Situation. Ne? Also diese Entscheidung zu treffen, das ist schon überragend gut und ist halt auch irgendwie unerwartet gewesen für den BVB.
Ja.
Deshalb, also alle, die er genannt hat, inklusive ihm selbst, finde ich, sind auf jeden Fall da an der Stelle korrekt zu erwähnen, wenn es darum geht, dass Bayern jetzt vielleicht mit Blick auf Inters, auf das Rückspiel gegen Inter, für die Offensive neuen Mut schöpfen konnte.
Ich bin da eigentlich total positiv, dass sie gegen Inter weiterkommen. Also es ist ja nur ein Tor. Also wenn sie Spiel gewinnen, sind sie mindestens mal in der Verlängerung. Und die Bayern, es ist klar, es ist egal, welche Form sie mit sich rumtragen, sie sind immer in der Lage, in einem Spiel wieder so zu performen, dass sie auch bei Inter Mailand gewinnen.
Ja, aber die Chancenverwertung ist schon ein Thema gerade.
Das ist das Problem. Das hat Jo Kimmich auch nach dem Spiel gesagt. Das nervt ihn am meisten, dass eben die Effizienz fehlt.
Ja, also die haben gegen Inter und gegen Dortmund zusammen, rate, wie oft haben die aufs Tor geschossen?
Gegen Inter und Dortmund zusammen?
Ja.
35 Mal.
46 Mal.
Ja.
So. Und da ist es dann doch ein bisschen wenig, dass am Ende 3 Tore dabei rauskommen. Vor allem Harry Kane, 6 Torschüsse in beiden Spielen jeweils.
Ja, dieses eine Ding gegen Inter, das passiert ihm aber, glaube ich, nicht nochmal, dass er den dann nur an den Pfosten setzt.
Ja, na klar. Aber eigentlich sind das ja diese Spiele, in denen du gerade dich dann auf solche Topstars verlassen können musst. Und dazu kommt halt auch immer noch, das hat man jetzt gegen den BVB auch gesehen, dass sie halt in der Defensive anfällig sind. Ne? Beim 1-1, was macht Kim da? Hat er gerade keinen Empfang kurzzeitig oder was? Also sieht so, als wäre er im Funkloch. So, auf einmal so,
Gut, das wissen sie aber auch.
Auszeit.
Das haben wir ja die ganze Saison schon. Jetzt fehlen wichtige Spieler, auch ein Upamecano und so, der war auch mal für so ein Ding zu haben. Mhm. Da müssen sie jetzt mit rechnen, das müssen sie mit einrechnen.
Das Thema ist halt, wenn sie vorne nicht so effizient sind, das war ja gegen Inter eigentlich auch das Ding. Inter hat ja eigentlich nur die 2 Chancen, die am Ende zu den Toren führen, so gefühlt. Und das war ja jetzt gegen den BVB auch wieder nicht viel anders. So, und wenn du dann vorne die Dinger nicht machst und bist hinten so instabil, dann wird's, also... Dann wird es ein Problem.
Das Thema hatten wir ja am Anfang der Saison, da haben sie vorne aber viel mehr geschossen. Ne? Da waren sie hinten auch riskant, aber konnten es vorne eben wieder ausbügeln. Da müssen sie wieder hin zurückkommen.
Ja, und es sind jetzt andere Arten von, also es sind ja wirklich individuelle Fehler. Es ist jetzt ja nicht so, dass sie irgendwie als Mannschaft zu riskant positioniert sind, sondern das sind jetzt einfach wirklich so Blackout-Momente. Die hatten sie natürlich auch während der ganzen Saison, aber das häuft sich jetzt halt so krass. Ne? Und das ist schon ein Thema.
Angriff ist die beste Verteidigung. Ganz originelle Weisheit. Hast du schon mal gehört, oder?
Habe ich schon mal gehört.
Borussia Dortmund ist das Thema. Seit 3 Bundesliga-Duellen gegen die Bayern unbesiegt. Das gab es zuletzt vor 12 Jahren unter Jürgen Klopp. Sie haben sich jetzt in der Dreierkette, glaube ich, ganz gut eingefunden. Gegen Barcelona mit der Viererkette hat ja nicht funktioniert. Und das ist das System, wo alle Spieler auch sagen, das klappt offenbar am besten.
Ja, also
es ist nicht immer eine Frage der Aufstellung, sondern auch der Einstellung, das stimmt, das hat Kovac auch gesagt.
Ja, aber sich darüber zu beschweren, dass Adeyemi und Gittens jetzt nicht die besten Defensivkünstler sind, das fand ich jetzt auch irgendwie, also
naiv.
Auf die Idee hätte man kommen können vorher, finde ich. Aber gut.
Muss man sagen, Gregor Kobel wieder richtig stark.
Total.
Ne?
Ja.
Richtiger Faktor gewesen in München. Und ich habe mich nur gefragt, warum Chukwu Mueka, warum spielt er nicht von Beginn an?
Ich habe mich das auch gefragt. Es hatte, glaube ich, so ein bisschen was damit zu tun, dass sie die defensive Struktur, dass Kovac die defensive Struktur, also dass sie tatsächlich kompakt stehen, vor Offensivmomenten gewichtet hat zu Beginn der Partie. Als er reingekommen ist, Chukwu Mueka, haben sie dann auch ein bisschen umgestellt. Das war dann mehr so ein 3-4-3, sag ich mal. Und dann hatten sie auf einmal eigene Pressing-Momente. Ne? Also er erobert den Ball dann auch hoch und setzt Bayern dann offensiv unter Druck. Das war am Anfang, haben sie das ja überhaupt gar nicht gemacht, weil natürlich dann auch aus dem Zentrum das Tempo fehlte mit Groß und mit Brandt da auf der Doppel-6, sag ich mal, mit Özcan dann noch. Deswegen, ich glaube, das war einfach die Überlegung zu sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal hier die erste Halbzeit ohne Gegentor überstehen und dann schauen wir mal weiter. Und das ist ja dann am Ende auch aufgegangen, auch wenn sie natürlich das Matchglück hatten, das muss man ja schon auch sagen.
Das stimmt, aber trotzdem unterm Strich ist man jetzt nicht unzufrieden mit dem Punkt in München. Und das andere große Thema gerade bei den Dortmundern ist Mats Hummels. Es wird spekuliert, ob man ihn für die Club-WM im Sommer nochmal zurückholt. Es gibt da nochmal ein Transferfenster, wo die Teams dann nochmal Spieler holen können. Und BVB-Sportboss Sebastian Kehl, der hat zumindest mal nichts erahnen lassen.
Ehrlich gesagt haben wir uns mit dem Thema gar nicht beschäftigt. Wir kamen aus Barcelona zurück, dann gab es diese Schlagzeilen, wir haben Bayern vor der Brust, wir haben am Dienstag erneut Barcelona und wir haben, glaube ich, in der aktuellen Situation noch genug Themen. Daher werden wir uns mit dem Thema Club-WM dann beschäftigen, wenn es an Zeit ist. Und deswegen gibt es auch zu Mats, den wir, glaube ich, alle unglaublich wertschätzen, aber wenig zu sagen.
Ja, romantischer Gedanke, aber ich finde, muss auch nicht unbedingt sein.
Ja, also es kommt drauf an, wie du das gewichtest, ne? Dortmund braucht halt schon wahrscheinlich Geld, dass es die Champions League nicht abwirft. Und je weiter du in diesen Wettbewerb kommst, desto mehr Geld bekommst du dann am Ende.
Musst aber auch wieder einen Hummels bezahlen, ne?
Ja,
der macht's auch nicht umsonst.
Das ist so, wenn du ihm jetzt einen kurzen Vertrag gibst, also für ein paar Monate, ist natürlich schon irgendwie auch eine weirde Konstellation, aber wenn du mal überlegst, wie viele BVB-Spieler auch echt an der Grenze unterwegs sind, so, ne? Alle, die bei der Europameisterschaft im Sommer waren, mit Anton Schlotterbeck wird ja auf jeden Fall eh ausfallen für diesen Wettbewerb. Can war auch mit bei der Europameisterschaft und die brauchen natürlich auch irgendwann mal eine Pause. Also ich finde, die Grundüberlegung ist jetzt zumindest nicht abwegig.
Ja, also Personalbedarf haben sie hinten auf jeden Fall, aber nutzt doch die Club-WM eher, um jungen Leuten in der zweiten Reihe aus der U23 oder so nochmal eine Chance zu geben, auch mal nochmal im großen Regal zu spielen.
Ja, kann man auch. Ja,
aber es, wie du sagst, da muss man entscheiden, welche sportliche Bedeutung hat das Turnier für Borussia Dortmund. Also man wird die Club-WM sicherlich nicht gewinnen, denke ich jetzt mal. Die Vorrundengruppe, da sind Teams dabei, die habe ich vorher noch nie gehört, ehrlicherweise. Ja. Ist jetzt keine Gruppe, wo du sagst, ohne Mats Hummels überstehen wir die aber nicht.
Ich habe gerade noch nachgeguckt, aber ich habe die Namen wieder vergessen.
Ja.
Wie hießen die nochmal da aus Südafrika? Melody Sundowns oder sowas?
Irgendwie sowas.
Also, naja, nie gehört vorher.
Ja.
Aber ja, da hast du schon recht. Trotzdem kommt es natürlich dann am Ende so ein bisschen auf die Bewertung des Turniers BVB intern an, ne? Also
ja.
wie wichtig ist es denen? Ja, aber also ich halte das jetzt auch ehrlicherweise noch nicht für sehr wahrscheinlich, dass es wirklich so kommt.
Wichtiger für den BVB ist jetzt erstmal auch Champions League natürlich.
Ja.
Gegen Barcelona zu Hause. Es gilt ein 0-4 irgendwie irgendwas draus zu machen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Man muss irgendwie den Glauben natürlich noch am Leben halten. Es ist ein Heimspiel. Aber sie wollen sich zumindest, glaube ich, ganz gut verabschieden nochmal aus der Champions League.
Ja, wenn sie das so machen wie gegen die Bayern. Also ich finde, sie haben auch wieder deutlich über 120 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt, unter Kovac hat sich das jetzt so verstetigt und sie haben auch mehr gelaufen als die Bayern, die ja zu den laufstärksten Bundesliga-Teams gehören. Dann dieses, also muss ich jetzt einfach auch nochmal sagen, dieses 2-2 von Guirassy, wie der sich den Ball da selbst auflegt für einen Seitfallzieher. Wenn er einen Fallrückzieher machen würde, er startet ja direkt einen Gegenspieler im Rücken, wäre das ein Foulspiel. Deswegen legt er ihn so zur Seite, damit er den Seitfallzieher daraus machen kann. Und das gegen 4, der wird umringt von 4 Bayern-Spielern. Das ist unglaublich. Und wenn ich dann an der Stelle, wird ja auch darüber diskutiert, ob Guirassy vielleicht irgendwie verzichtbar wäre für den auf gar keinen Fall. Der ist für keine Bundesliga-Mannschaft, wäre dieser Stürmer verzichtbar. Der ist unfassbar gut. Ja, und für den BVB, also wenn sie so eine Leistung nochmal hinkriegen und dann vielleicht entweder mit einer knappen Niederlage oder vielleicht sogar mit einem Unentschieden da rausgehen können gegen Barca, darum geht's ja jetzt irgendwie noch für den Endspurt der Saison ein bisschen Mut sammeln, dann können sie, glaube ich, dann, wenn sie das hinbekommen, ganz optimistisch in dieses Match gehen.
Und ihr könnt euch das wie gewohnt anhören, live und in voller Länge. Bei uns in der Sportschau-App gibt es die Spiele in der Champions League am Dienstag, Dortmund gegen Barcelona und am Mittwoch Inter gegen Bayern. Und wir machen weiter mit der zweiten Liga vom Wochenende. Am 29. Spieltag geht das Schneckenrennen weiter um den Aufstieg. Der HSV verliert 2-4 gegen Braunschweig. Statt dem 4. Spiel in Folge ohne Gegentor kassiert der HSV 4 Stück gegen das zuvor zweitschwächste Offensivteam. Die erste Heimniederlage in dieser Saison. Aber man muss sagen, es war verdient. Braunschweig hatte sich das einfach verdient. Die haben richtig gut gespielt.
Und jetzt sag mal, Tobi, hat es dich tatsächlich überrascht, dass der HSV gegen den Abstiegskandidaten aus Braunschweig in dieser Phase der Saison wirklich also nicht nur Punkte liegen lässt, sondern sogar verliert? Hat es dich überrascht?
Ja und nein. Eigentlich nein, weil wir den HSV kennen, aber irgendwie auch wieder ja, weil sie doch anders wirken als in den vergangenen Jahren.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern, ne? Also du kannst ja, die wissen ja um die Geschichte ihres Vereins und viele von denen haben es ja auch schon 2-3 Mal hinter sich, diese Nummern. Und Braunschweig war richtig gut. Also die haben vollkommen verdient gewonnen, hast du vollkommen recht. Und der HSV natürlich ohne Muheim, ohne Reis. Das sind Schwächungen, die denn, also das hat, glaube ich, in dieser Saison noch nie so richtig gut funktioniert, wenn die beiden gefehlt haben. Und trotzdem haben sie ja oft Wege gefunden, so Ausfälle dann irgendwie zu kompensieren. Dieses Mal haben sie halt wirklich vollkommen verdient verloren. Zum ersten Mal heim zu Hause verloren, die Hamburger. Und dass es jetzt nicht glücklich war, das hat mich dann doch überrascht. Also der Sieg der Braunschweiger, sondern dass der HSV wirklich so lost war zwischendurch. Das hat mich wirklich überrascht.
Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir haben Davy Selke vorne gehört, dass sie sich jetzt nicht verrückt machen lassen, weil jetzt alle schon wieder sagen, jetzt geht das Zittern wieder los, jetzt kommt der HSV-Frühling, jetzt lassen sie sich das irgendwie nehmen. Und es spielt noch natürlich noch mit rein, dass die Konkurrenz dahinter jetzt auch nicht unbedingt alles aufhebt, was der HSV liegen lässt.
Das ist wirklich bescheuert.
Also wenn wir mal auf die Tabelle gucken, die ganz großen Konsequenzen gibt es nicht. Köln spielt nur 1-1 in Fürth. Da muss man auch sagen, wenn der FC mal mehr Tore schießen würde, dann wäre das auch alles aussichtsreicher mit dem Aufstieg. Die haben 11 Tore in den 12 Rückrundenspielen geschossen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen wenig, um aufzusteigen.
Ja, also die haben natürlich auch immer noch das Problem mit der etwas dünnen Personaldecke. Ne? Also jetzt ist Downs ja wieder eingewechselt worden, war ja lange verletzt. Ich meine, Lemperle, der war ja zu Beginn der Saison mehr oder weniger so der, auf den man sich so ein bisschen verlassen konnte. Der war jetzt total bemüht gegen Fürth. Irgendwie meiste Kilometer, meiste Sprints und so. Aber ein Torschuss. So. Also am Ende, ich meine, es gibt ja dann auch noch diese Szene kurz vor Schluss, wo eigentlich klar Elfmeter für den FC gepfiffen werden muss. Und wo ich auch verstehen kann, dass sich alle Köln-Fans aufregen. Aber XG 2,85, also erwartete Tore, statistisch wahrscheinliche Tore, 2,8, fast 3 Tore wären wahrscheinlich gewesen. Und die treffen einmal per Elfmeter durch Luca Waldschmidt. So, also finde den Fehler. Das Ding müssen die einfach vorher zumachen, ganz klar. Und das ist ein großes Problem für den FC.
Köln bleibt aber Zweiter. Dahinter die Mannschaften Magdeburg und Lautern verlieren beide. Lautern muss man sagen, aber ein Spiel, was du eigentlich nicht verlieren darfst.
Das war wirklich richtig absurd.
Was für Chancen, also wie viel Pech auch. Also normalerweise, wenn du das nochmal so spielst, dann gewinnen die das Ding. Und bei Magdeburg ist aus einer Heimserie, aus einer Heimmisere irgendwie so eine Auswärtsmisere geworden. Ne? Das hat man ja.
Ey, weißt du, was ich gedacht habe? Magdeburg, da ist komplett die Leichtigkeit weg. Das, was die so richtig stark gemacht hat, teilweise habe ich gedacht, okay, das ist wirklich, finde ich wirklich, wirklich unglaublich, dass eine Zweitligamannschaft, die ja auch personell betrachtet eine Zweitligamannschaft ist, so wenn man auf den Kader schaut, dass die so einen unglaublich guten Fußball spielen können. Und ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen gelähmt, weil die jetzt was zu verlieren haben. Und dann verlierst du halt einfach auch mal in Ulm. Also das war, fand ich erstaunlich träge, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit sich nochmal zusammengerissen haben, besser waren als in der ersten Halbzeit, aber man kann jetzt auch da nicht sagen, klar, Ulm hat natürlich schon auch irgendwie ein bisschen Glück, aber man kann auch nicht sagen, dass der FCM das Ding jetzt irgendwie komplett unverdient verliert da. Mhm. Und bei den Lauterern, das ist wirklich das kurioseste Spiel dieses Wochenendes gewesen. 27-4 Torschüsse für Lautern, allein 22 in der zweiten Halbzeit. Und Nürnberg gewinnt das Ding 2-1.
Vielleicht wollten sie Miro Klose einfach noch einen Gefallen tun bei der Rückkehr an seine Heimatstätte.
Ja, aber der Klub ist jetzt auch wieder ein bisschen
auch wieder mit drin,
mit drin im Aufstiegsrennen. Ja. Also das ist auch, ich finde das ja echt beeindruckend, was die machen. Da waren jetzt wieder 5 Spieler unter 21, also 21 oder jünger auf dem Platz und nur 3 über 25. Und dass sie dann jetzt so kurz vor Schluss tatsächlich nochmal aufschließen können, das finde ich super. Auch wenn sie in dem Spiel, das muss man sagen, Glück hatten. Aber sie hatten auch schon Spiele, wenn ich da an das Spiel in Köln zurückdenke, wo sie den FC ja wirklich an die Wand spielen und am Ende das Spiel verlieren. Also auch das gleicht sich dann an der Stelle wieder aus. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass das noch ein Faktor wird im Aufstiegsrennen, die Nürnberger.
Wer auf jeden Fall ein Faktor ist im Aufstiegsrennen, ist die SV Elversberg. 3-1 in Hannover gewonnen. Elversberg ist jetzt Dritter. Würde aktuell bedeuten, Relegation Heidenheim gegen Elversberg. Ein Traum. Aber sie haben es sich verdient. Ich mag die total gerne. Ich mag Horst Steffen unfassbar gerne. Ist ein hochsympathischer Typ und Trainer.
War früher mein Lieblingsspieler.
Und dann haben wir noch Duisburg früher, ne? Mhm. Ja. Und dann haben wir noch punktgleich mit Elversberg auf Platz 4. Fortuna Düsseldorf in Paderborn gewonnen. Zuletzt 3 Siege in den letzten 4 Spielen. Düsseldorf ist auch wieder da.
Ja, und das, obwohl die auch immer noch so viele Verletzte haben. Ne? Also das überrascht mich schon ein bisschen, dass die sich jetzt auch wieder so raffen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die anderen auch irgendwie regelmäßig strugglen. Aber jetzt David Kownacki zum Beispiel mit 2 Toren, beziehungsweise einem Tor, einer Vorlage in dem Spiel. Aber der hat sein Konto jetzt auf 12 Tore hochgeschraubt. Und der kommt jetzt so langsam auch wieder in Tritt zur richtigen Zeit. Auch die Düsseldorfer, ganz klar, nächste Woche direktes Aufeinandertreffen. Ne? Samstag, Elversberg gegen Düsseldorf. Das wird ein gutes Spiel, glaube ich. Und Fortuna auch natürlich, muss man jetzt wieder auf dem Zettel haben, so richtig auf dem Zettel haben.
Wobei das Spiel gegen Paderborn kann auch anders ausgehen. 23-8 Torschüsse für Paderborn. Paderborn ist so ein bisschen das, was Bayern, was du immer Bayern hattest.
Die haben in den
letzten 3 Spielen 60 Torschüsse, 0 Punkte.
Ja, und vor allem zu Hause erstaunlich schwach, aber ich finde tatsächlich die erste Halbzeit, da führt Fortuna Düsseldorf glücklich. In der zweiten Halbzeit verdienen die sich den Sieg schon, weil sie halt einfach abgezockt sind, gute Balance haben. Und das sind natürlich dann am Ende auch so Faktoren, haben ja auch schon ein bisschen Erfahrung, was Aufstiegskampf angeht, die Düsseldorfer. Sind so Faktoren, die dann natürlich im Saisonendspurt auch nochmal eine Rolle spielen können. Ne?
Wir kehren zurück in die erste Liga von der zweiten Liga, denn da gibt es ja auch noch eine ganze Menge. Und wir küren jetzt mal den Gewinner des Wochenendes. Und der ist für mich RB Leipzig. Denn nach dem 3-2-Sieg in Wolfsburg ist Leipzig wieder Vierter und total im Soll. Das ist das Einzige, was sie noch wollen, die Qualifikation für die Champions League. Es funktionieren viele Dinge wieder. Doppelpack Xavi und fünfte gelbe Karte. Ist im nächsten Spiel jetzt gesperrt. Aber der Trainer macht offenbar einiges richtig. Scholt Löw, jetzt 2 Spiele, 2 Siege. Was man so hört, ist, er redet einzelne Spieler wieder stark. Also er hat zum Beispiel ein langes Gespräch mit Openda gehabt, der hat es auch wieder getroffen. Mhm. Also die haben wieder den richtigen Weg gefunden.
Ja, die Formkurve steigt dann bei dem einen oder anderen. Auch bei Xavi, ja, aber das ist jetzt auch nicht geiler als vorher, ehrlicherweise, ne? Also es war jetzt auch wieder
aber erfolgreicher als vorher.
Ja, natürlich, klar, aber also es war wieder so ein Ding, Openda und Xavi machen einfach unnormale Dinge, irgendwie mit diesen, das sind ja 3 Fernschusstore und am Ende können sie sich dann doch wieder bei Gulaschi bedanken, dass ihnen das Spiel gegen Wolfsburg nicht auch wieder aus den Händen gleitet. Das haben sie in dieser Saison ja auch schon ein paar Mal hingelegt, die Nummern. Das war gegen Hoffenheim ja auch jetzt nicht so richtig überzeugend. Sie laufen mehr, das ist irgendwie, hat eine andere Intensität und ich habe auch den Eindruck, den du hast, dass da irgendwie die, ich sag mal, das Selbstvertrauen wieder ein bisschen gestärkt wurde. Ob das am Ende wirklich reicht? Also ich so richtig überzeugt bin ich da jetzt, also die spielen nicht die Sterne vom Himmel, obwohl Löw jetzt da ist.
Auch da kommt es ja so ein bisschen drauf an, was machen die Teams dahinter. Also bei Leipzig muss man sagen, das Restprogramm ist noch knackig. Die haben noch Frankfurt, Bayern und Stuttgart, ja, also das ist ordentlich. Genau, ja. Aber Mainz hat natürlich jetzt erstmal geschwächelt oder schwächelt schon länger. 0-2 bei der TSG Hoffenheim verloren durch einen Kramaric-Doppelpack, der übrigens zum 20. Mal in einem Bundesligaspiel mindestens doppelt getroffen hat. Und damit nach wem am zweithäufigsten? Nach welchem aktiven Spieler in der Bundesliga?
Aktiver?
Wer hat als Aktiver noch häufiger doppelt getroffen?
Mehr als 20 Doppelpacks. Ja, Thomas Müller dann, oder?
Genau. Ja. Und bei den Mainzern musst du einfach sagen, wenn Amiri fehlt, ist schwierig. Der war nicht dabei.
Burkhardt auch nicht dabei.
Ja.
Ja, also Amiri saß ja im Fanblock. So, ist dann irgendwie mitgefahren. Ist ja schon auch irgendwie ganz cool, dass die ganzen Mainz-Fans dann irgendwie da mit nach Hoffenheim gefahren sind, um da ein Heimspiel draus zu machen. Ich habe ja den Eindruck, das hat auch mal irgendwann hier Kollege Conny Kleine gesagt, der ja auch mal eine Folge hier mitgemacht hat. Das motiviert die Hoffenheimer, wenn dann irgendwie andere Teams kommen und sagen, yo, wir machen da jetzt ein Heimspiel draus. Da ziehen die auch irgendwie Energie raus, die Hoffenheimer, weil die ansonsten ja immer nur vom fast leeren Stadion spielen und das für die dann auch irgendwie geiler ist. Mhm. Und man muss einfach auch sagen, André Kramaric ist einer der stärksten Stürmer in der Bundesliga. Das ist super, was der da aus diesen beiden Gelegenheiten dann direkt zu Beginn macht. Und den Mainzern fehlt Amiri vorne und hinten.
Ja. Und nächste Woche möglicherweise dann auch Paul Nebel, gab Gelb-Rot, ja, genau. Wobei sie auch wollen einen Einspruch möglicherweise einlegen, weil sie doch ein bisschen zu hart ist. Also da kann man darüber diskutieren.
Ja, aber das ist ja eine Tatsachenentscheidung an der Stelle. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das revidiert wird.
Und das Thema haben wir bei Nick Woltemade gleich auch nochmal.
Ja.
Und zu Mainz vielleicht noch der Satz, dass das Restprogramm auch da knackig ist. Die haben noch Bayern, Frankfurt und Leverkusen. Und also es wird schwierig mit Champions League und auch mit Europa, weil da ist so viel los.
Ja, auch da ist so, wenn man die Interviews hört, die haben jetzt was zu verlieren. Das verändert Dinge.
Dafür ist Freiburg wieder erweckt quasi. 2-1 in Gladbach gewonnen. Du warst ja im Stadion mit dabei, hast das Spiel ja kommentiert. Nach 5 Mal ohne Sieg, also wieder ein Dreier und das gegen den Lieblingsgegner. Ne, seit 8 Spielen gegen Gladbach ist mit Freiburg ungeschlagen und gegen kein Team schießen sie so viele Tore wie gegen die Gladbacher. Und der Siegtreffer in der 90. Minute durch Johan Mansambi, sein erstes Profitor. Also einen besseren Zeitpunkt kannst du ja gar nicht aussuchen für dein erstes Tor. Den Tag, den wird er sich wahrscheinlich einrahmen.
Also jetzt über glücklich, Torsiegtreffer, 3 Punkte geholt. Also jetzt ja viele Emotionen.
Ja, Johan Mansambi, Schweizer U21-Nationalspieler, pendelt so ein bisschen zwischen der Freiburger U23 und den Profis und so ein typischer Freiburger Spieler, der auf einmal wieder auf der Bühne steht.
Ja, kommt ja auch aus der Freiburger Jugendakademie und hat das dann da auch wirklich gut gemacht, ne? Mittelstürmermanier.
Aber Doan auch über rechts richtig stark.
Ja, also generell die rechte Seite, auch Kübler, die Vorbereitung zum ersten Freiburger Tor kommt ja über rechts. Generell fand ich Freiburg richtig gut, hatte ich nicht so erwartet nach den vergangenen Wochen, wo ich immer dachte, okay, das wird jetzt irgendwie ein zähes Ding. Aber, also nicht generell ein zähes Spiel, aber was Freiburg abliefert, aber das war wirklich variabel, auch aktiv, also sie wollten das Spiel machen, hast du gemerkt, und ich fand vor allem das Zentrum, Osterhage, Eggestein, Höhler immer als verkappter Zehner so ein bisschen zurückhängend. Das war sehr variabel und hat am Ende den Gladbachern, dadurch haben sie, glaube ich, den Gladbachern den Zahn gezogen, um dann auf die Flügel zu kommen. Hochverdienter Sieg am Ende. Rosenfelder als Ersatz von Ginter fand ich auch richtig stark. 98% Passquote, 58% Zweikampfquote, meiste Ballkontakte bei den Freiburgern. Also es war von vorne bis hinten ein richtig gutes Spiel von Freiburg und Gladbach Oh, ey, das Rumgeschluffe kann ich mir nicht mehr angucken, echt.
Ja, vor allem zu Hause, ne? Drei der letzten vier Heimspiele verloren. Das könnte jetzt wirklich auch teuer werden im Kampf um Europa. Es ist so greifbar und dann darfst du dir solche Heimniederlagen nicht leisten. Tim Kleindienst hat das Spiel mal analysiert.
Wir müssen uns schleunig wieder steigern, wir müssen viel mehr in diese Abläufe kommen, wir müssen viel mehr wieder diese Geilheit entwickeln. Eigentlich hatte man das Gefühl, alle hatten so ein bisschen Bock auf das Spiel jetzt und dann, ja, war es wieder so ein fades Spiel. Es war nicht geil, hat sich jetzt nicht unbedingt so geil angefühlt und deswegen müssen wir mal schauen, ob wir die Wende jetzt wieder kriegen, weil wir haben zwar gute Resultate gehabt, auch mit dem Leipzig-Sieg, du hast einen Pauli einen Punkt geholt, hättest heute auch fast einen Punkt geholt, aber am Ende fühlt es sich nicht so gut an, wie es dann vielleicht am Ende aussah.
Geiz mit geil bei Tim Kleindienst. Und der nächste Gegner ist Borussia Dortmund.
Ja, also jetzt ist ja Rocco Reitz noch kurzfristig ausgefallen im Mittelfeld. Das war, glaube ich, ein großer Faktor. Der hätte nochmal was bewirken können mit seiner Fähigkeit auch mal zu dribbeln gegen das Pressing der im Mittelfeld der Freiburger. Den brauchen sie. Sander fällt ja auch aus. Und das ist für mich gerade so die Schwachstelle bei den Gladbachern, dass sie überhaupt gar keine Kontrolle ins Mittelfeld bekommen. Das hat sie ganz lange stark gemacht und jetzt sieht es ganz oft so aus, gegen St. Pauli auch schon, wie in der vergangenen Saison, wo die da halt wirklich so rumgeschlufft haben. Ne?
Mhm. Trotzdem natürlich noch alle Chancen auf Europa und die rechnet sich auch Werder Bremen wieder aus. Bremen gewinnt am Sonntag beim VfB Stuttgart mit 2:1 durch zwei Tore von Oliver Berg. Der dritte Sieg in Folge für Bremen, der achte Auswärtssieg. Mehr haben nur die Bayern und Leverkusen. Das ist richtig stark.
Ja, richtig stark ist auch, wie sie sich wieder gefangen haben. Ne? Mhm. Zwischendurch hat man ja so den Eindruck gehabt, okay, das Ding geht jetzt irgendwie komplett unter. Also absteigen nicht, hatten sie schon zu viele Punkte, aber passt ja vorne und hinten gar nichts mehr. Dann sind verletzte, wichtige Spieler wie Friedel, wie Stay wieder zurückgekommen und jetzt läuft das Ding wieder richtig. Gradlinig, gute Balance und auch jetzt gegen Stuttgart finde ich, sie haben das Glück mit dieser gelb-roten Karte, die für mich auch keine gelb-rote Karte sein darf, gegen Woltemade, der fliegt vom Platz. Aber ansonsten kann man jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie unverdient war, dass sie das Spiel gewinnen.
Will der VfB angeblich auch Einspruch einlegen, weil Schiedsrichter nach dem Spiel angeblich gesagt hat, war eine Fehlentscheidung. Also es war wirklich, ja, er tritt ihn nur so ganz leicht. In der Summe ist Gelb-Rot mit dem ersten Foul zusammengerechnet sicherlich ein bisschen hart.
Ja, viel zu hart. Vor allem, wenn du das dann vergleichst, ist es ja Weiser, der quasi der Geschädigte ist an der Stelle. Und wenn du das mal vergleichst mit dem Foul von Weiser gegen Wirtz, wo er auch eine gelbe Karte für bekommt, für eine ähnliche Aktion, sage ich mal, ist ja wirklich eine Farce. Also das ist schon wahrscheinlich auch der Knackpunkt in dem Spiel. Das kann schon sein. Bis dahin war es ja total offen und eigentlich war Stuttgart sogar ein bisschen am Drücker. Und trotzdem hat Werder jetzt nicht irgendwie total glücklich am Ende das Ding gewonnen oder nur mit Glück, sondern die haben schon auch ein gutes Spiel in Stuttgart gemacht. Das muss man auch sagen.
Und spielen jetzt noch gegen Bochum, St. Pauli, Union, Leipzig und Heidenheim. Das klingt jetzt nach einem Restprogramm, wo du auch durchaus mal richtig viele Punkte holen kannst und dann hat man auf einmal ja doch wieder ganz gute Aussichten, sich für Europa zu qualifizieren.
Ja, das ist, ich finde generell...
Was wir eigentlich immer gesagt hatten, nicht nach den Sternen greifen, das wurde ihnen ja ein bisschen zum Verhängnis auch, dass sie schon vielleicht zu groß gedacht haben.
Ja, vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenken jetzt, sondern einfach so weitermachen. Ich finde, das ist nicht zu prognostizieren, so ähnlich wie das Aufstiegsrennen der zweiten Liga, was da jetzt, wer da am Ende nach Europa kommt, keine Ahnung.
Der VfB mit der fünften Heimpleite in Folge, schon wieder eine Führung verspielt. Kein Team verspielt so viele Führungen wie der VfB. Die haben natürlich das Pokalfinale, aber noch, das wird dann noch das große Ding. Das dürfen sie aber nicht verlieren. Ja. Das wär bitter. Der Verlierer des Wochenendes ist für mich der VfL Bochum. 1:2 zu Hause gegen Augsburg. Ein Must-Win-Heimspiel, was du in der Situation eigentlich, also das darfst du nicht verlieren.
Nee, darfst du nicht. Vor allem, wenn es eigentlich dann auch da durch die an der Stelle berechtigte rote Karte gegen Arne Meyer dann spätestens für dich läuft. Aber das ist auch schon wieder irgendwie Bochum at its best. Oder wie man es, Bochum Signature at its best, at its worst, muss man sagen an der Stelle. Weil sie haben ja wirklich gute Torchancen, machen die vorne nicht. Aber am Ende ist für mich da der Schlüssel, dass sie einfach zu viele einfache Gegentore bekommen. Jetzt auch wieder bei beiden Gegentoren mitgeholfen. Beim ersten rutscht Masuras da irgendwie so dämlich am 16er weg im Spielaufbau und lädt dadurch erstmal Augsburg ein, überhaupt zum Torabschluss zu kommen. Augsburg macht das übrigens gut insgesamt, finde ich. Also das soll überhaupt gar nicht die Leistung der Augsburger schmälern. Aber Bochum hilft dann halt auch schon wieder mit. Beim zweiten ist es auch wieder so ein Zuordnungsding. Oermann und Ordetz schieben beide auf die linke Seite raus, zusammen. Obwohl dann im Zentrum niemand ist. Und das, so, dieses Problem, dieses Abstiegsproblem mit Oermann und Ordetz in der Innenverteidigung der Bochumer hatten wir in dieser Saison auch schon ein paar Mal. Ich habe den Eindruck, Dieter Hecking versucht ja, sie so ein bisschen mehr ans Spiel mit dem Ball zu bringen und auch so ein paar Abläufe reinzubringen. Das funktioniert ja hier und da auch. Aber seitdem habe ich den Eindruck, verlieren sie so ein bisschen ihre Stabilität wieder.
23 Torschüsse ist Saisonrekord für den VfL Bochum. Also sie versuchen es schon.
Ja, na klar.
Aber dann hast du natürlich bei den Augsburgern hast du Finn Dahmen im Tor stehen, ja, mit sieben Paraden, mal wieder Spielverderber. Und dann eben dieser Last-Minute-Schock, ne? Das darf dir dann nicht passieren. Da musst du mindestens mit dem Punkt dich dann zufrieden geben. Und VfL-Trainer Dieter Hecking, der war danach deswegen auch ein bisschen angefressen und ist mit unserem Reporter Andreas Kramer gleich mal in den Infight gegangen.
Dieter Hecking, was macht das späte 1:2 für Augsburg mit Ihnen und mit der Mannschaft?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, 2 Minuten am Spiel.
Was glauben Sie oder was wären Ihre Befürchtungen?
Was glauben Sie, dass Sie alle Halleluja schreien?
Das partout gar nicht, aber dass die Köpfe erstmal gesenkt sind.
Ja, genau. Deshalb braucht man die Frage ja nicht stellen. Das hat ja jeder mitbekommen, dass die Enttäuschung da ist. Und deshalb sind solche Fragen eigentlich, die braucht man dann nicht stellen. Weil man sieht ja, was nach dem Abpfiff da war. Da war eine riesen Enttäuschung zu spüren, bei allen Beteiligten, auch bei mir. Und ich glaube, das ist eine normale Reaktion, wenn du den Spielverlauf gesehen hast, wie wir dann auch in der zweiten Halbzeit gespielt haben und dann in Überzahl halt dieses unnötige Gegentor bekommen.
Ja, klare Worte von Dieter Hecking. Nach der 4. Niederlage in Folge für den VfL.
Ja, also ich habe auch da den Eindruck, dass die, also Hecking wirkt jetzt so ein bisschen, auch nach dem letzten Spiel gegen Stuttgart, wirkt er ja auch schon so ein bisschen desillusioniert, ne? Und das ist natürlich jetzt gerade der falsche Saisonzeitpunkt dafür. Also die müssen sich echt raffen. Es ist natürlich dadurch, dass die anderen mitspielen, immer noch alles möglich, zumindest die Relegation ist möglich. Aber naja, das sieht jetzt gerade nicht so überzeugend aus, was der VfL macht.
Aber du sagst es, ist natürlich nach wie vor alles drin für den VfL. Ganz unten wird es jetzt aber richtig dunkel für Holstein Kiel. 1:2 zu Hause gegen St. Pauli. St. Pauli gewinnt nach Rückstand, auch wieder durch ein spätes Tor. Wir hatten viele späte Tore an diesem Wochenende. Mhm. Und Kiel in der zweiten Halbzeit ohne Torschuss, also auf Bäumen, sieht da auch anders aus.
Ja, ist zu wenig und dann machen sie ja eigentlich auch, das entscheidende Tor ist ja ein Eigentor von Gschwill. Der vorher eigentlich auch die Szene erst wieder scharf macht, weil er Weißhaupt den Ball nochmal vor die Füße köpft quasi. Mhm. Also da passt auch nicht so richtig viel zusammen und das ist halt einfach individuelle Qualität, die nicht da ist, die an manchen Stellen einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. So. Und für St. Pauli freut es mich aber. Ja. So, das ist, die können, glaube ich, also klar sind die noch nicht safe, aber die können, glaube ich, schon so mit der einen Gehirnhälfte mal an die kommende Saison denken in der Bundesliga sogar.
Kiel hat 18 Punkte jetzt nach 29 Spielen. Mit der Statistik ist im Zeitalter der 3-Punkte-Regel bisher jeder abgestiegen. Heidenheim auch mit einer deutlichen erwarteten Niederlage in Frankfurt. Da haben wir es gesagt, das Programm ist einfach richtig hart für die Heidenheimer. Die haben total. Ja jetzt ja dann auch noch Bayern und Stuttgart. Ja. Aber aktuell reicht es noch für die Relegation.
Ja, sie haben ja auch, finde ich, gegen die Eintracht gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. So, es ist auch da wieder dann einfach die individuelle Qualität und man muss auch, die Variabilität der Eintracht gestern war schon auch wirklich beeindruckend. Ne? Also mit Uzun, Bahoya, Chaibi, Ekitike, bei allen Toren ist das einfach viel zu schnell für die Heidenheimer. Ja, und das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen jetzt auch nicht ganz, ganz deutlich anders werden. Also das für die, wie gesagt, es gibt halt einfach noch Teams, die vielleicht noch schlechter sind und das könnte ihnen in die Karten spielen, dass sie zumindest die Relegation erreichen. Aber safe ist das auch nicht, weil sie spielen ja zum Beispiel auch noch gegen Bochum, ne?
Genau. Und damit sind wir fast durch. Wo wir bei Verlierern des Wochenendes sind, ein Team haben wir noch nicht genannt oder eine Partie. Leverkusen könnte auch so ein bisschen Verlierer des Wochenendes sein.
Total, also, ja.
Wir wussten natürlich nicht, dass die Bayern gegen Dortmund nicht gewinnen, aber dann, wenn du wirklich noch die Hoffnung machen willst auf den Meistertitel, darfst du nicht nur 0-0 spielen zu Hause gegen Union Berlin.
Ja, 122 Mal im Angriffsdrittel, also im letzten Drittel. Und Union 17 Mal am Ende. Also das ist, ich habe da auch den Eindruck, dass dieses ganze, wo geht Wirtz hin und bleibt eigentlich der Trainer und dann...
Macht sich bemerkbar.
Das ja, das ist auch in den Köpfen. Dann dazu 1 Million Spiele in den Beinen von Granit Xhaka irgendwie zuletzt durchgängig und das ist alles ein bisschen viel, glaube ich. Ja, gerade habe ich so den Eindruck. Also.
Ja, dann machen wir einen Strich drunter unter den 29. Spieltag.
Warte, mach ich.
Freuen uns jetzt auf die Champions League. Wir haben schon gesagt, könnt ihr hören. Und den Podcast gibt es dann am Donnerstag wieder.
Ja, auch darauf freuen wir uns.
Schöne Woche euch. Bis bald.
Startet gut rein.